Jo, vielen Dank. Genau, als nächstes Processed Foods, Sektor, Branche, wie auch immer, Processed Foods Standard nennen. So, erstmal eine übergreifende Frage, die noch nicht mit dem Fachausschuss diskutiert wurde. Ja, wie sieht's denn aus? Do you agree with the proposed amendments? Why or why not? Haben wir gesagt, so unterm Strich schlagen wir vor, ja, das passt. Aber wie so oft dann auch bei den anderen Standards bereits angemerkt, mit der Einschränkung, naja, so ein paar Details sind da noch oder sehen wir als änderungswürdig. Aber unterm Strich passt das schon, denn wenn es um die Industry Description geht, haben wir hier noch ein paar Verbesserungen. Das haben wir auch schon mal in der letzten Fachausschusssitzung zu dem Thema besprochen. Da ging es denn darum, das wurde jetzt hier auch schon gesagt, naja, diese Six Codes, die fehlen halt bei Processed Foods in der Industry Description. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass bei Processed Foods da eine deutliche Abgrenzung zu anderen Standards feststeht, wie Agricultural Products, Meat, Poultry und Dairy. Und es ist halt unglücklich, dass gerade diese anderen Standards, die ja, wo es eine gewisse Überschneidung zumindest geben könnte zu Processed Foods, dass die derzeit noch nicht konsultiert werden, sondern dann erst in einem zweiten Batch später. Deswegen hier schon mal, dass wir das ISSB darauf hinweisen wollen, passt darauf auf, dass da die verschiedenen Industrien oder Industriebeschreibungen gut voneinander abgegrenzt sind. Aber das war schon alles auch in der letzten Sitzung vom Fachausschuss genannt. Genau, noch so ein paar Detailbeschreibungen oder wenn es um Beispiele geht, was ist jetzt irgendwie Seasoning, also Condiments, aber das passt alles. Dann gab es halt die Frage, do you agree with the disclosure topics, also welche nachhaltigkeitsbezogenen Themen da angesprochen werden. Hier haben wir Nein angekreuzt, da gibt es nämlich auch ein paar Detailmerken, die aber auch schon beim letzten Mal angesprochen wurden. Also teilweise ist so ein bisschen die Abgrenzung auch schwer von den Themen voneinander. Weiß ich, der erste Punkt hier zum Beispiel Topic Summary Health und Nutrition gibt es halt irgendwie als nachhaltigkeitsbezogenes Thema. Aber da gibt es, also geht es um Gesundheit und welche Zusatzstoffe oder Inhaltsstoffe bei Produkten zum Verzehr drin sind, die irgendwas mit Health zu tun haben. Dann wird aber auch hier Ingredient Safety genannt. Aber Ingredient Safety passt halt mehr zu diesem anderen Thema Food Safety, wo es dann halt wirklich um saubere Produktionsprozesse gibt, Krankheitserreger etc. pp. Aber das ist ein übergreifendes Problem, dass halt die verschiedenen Themen nicht ganz gut voneinander abgegrenzt sind, voneinander übergreifen. Auf einer, ja, oder im Doing ist es dann wiederum weniger ein Problem, weil es halt eher darauf ankommt, welche Metriken berichtet werden müssen. Und da ist es dann unterm Strich eigentlich egal, welchem Thema die zugeordnet sind, weil man sich dann, wenn man, sobald man mal auf die Metriken guckt, dann schon relativ klar ist, was ich berichten muss und was nicht und unter welchen Nachhaltigkeitsthemen diese Metriken angeordnet sind. Ja, kann man sich halt des Öfteren mal streiten, deswegen hier ein paar Beispiele aufgenommen. Was jetzt noch kommt, sind ein paar neuere Sachen, die noch nicht mit dem Fachausschuss besprochen wurden, weil sie erst in der zweiten Austauschrunde an uns herangetragen wurden. Deswegen hier erstmal, do you agree with the metrics and technical protocols of the processed food safety standards? Nein, und dann hier ein paar Detailanmerkungen. Also ganz interessant, was bei uns zum Beispiel herangetragen wurde zu Processed Foods, da gibt es hier eine Metrik, wenn es so geht, um Rückrufe zu bestimmten Lebensmittelprodukten. Das kennt man ja auch im Alltag, da hängt halt beim Supermarkt des Vertrauens dann irgendwie ein Ausdruck vor, dieses oder jenes Produkt wurde zurückgerufen, weil, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Metallteile da gefunden wurden und jedes Produkt mit dem da Verfallsdatum oder mit der Chargennummer wird halt zurückgerufen. Jetzt steht hier in den Anforderungen aber, naja, Entities sollen halt einen Digital Link zu every recall angeben. Da war irgendwie nicht ganz klar, ja, Moment mal, was denn jetzt für ein Digital Link? Also ist das überhaupt so sinnvoll? Also ist das, soll da jetzt ein Digital Link für jeden Recall oder ein Digital Link, was die Gesamtheit der Recalls in berichtenden Jahren geht? Das ist irgendwie nicht so ganz klar. Dann ist nicht ganz klar, Digital Link, ist das jetzt eine eigene Unternehmensseite oder ist das irgendwie eine Behördenseite? Je nach Jurisdiktion gibt es da auch verschiedene Herangehensweisen, dass manchmal die Unternehmen selber auf ihrer eigenen Internetseite auf so eine Rückrufe so eine Rückrufe bekannt machen. Manchmal gibt es auch Behörden, manchmal gibt es beides. Also das ist irgendwie alles nicht ganz klar und sollte mal klargestellt werden. Aber vor allen Dingen gab es auch die generelle Anmerkung, naja, ob so eine generelle Angabe überhaupt notwendig ist. Also lieber weglassen, weil die scheint wenig relevant für User, weil so ein Rückruf alleine hat ja wenig Aussagekraft, wie viel Umsätze das jetzt betrifft oder ob das irgendwie ein gegangener Gewinn ist oder ob damit irgendwelche Haftungsthemen aufkommen. Hier geht es wirklich nur um die Rückrufe und ob diese Angabe so relevant ist, kann zumindest bezweifelt werden. Aber wenn die halt drin kommt, dann bitte mal klarstellen, was mit so einem Digital Link gemeint ist. Fand ich einen relevanten Punkt, weil es dann wirklich um Stewing auch geht, wenn da Begriffe halt nicht ganz klar gezogen sind. Das war halt ein Punkt zur Food Safety. Dann gab es halt dieses Nachhaltigkeitsthema Health and Nutrition. Das gibt es aber auch, was jetzt angesprochen wird, die Metrik auch bei anderen Themen wie Packaging Management, Product Innovation, Environmental Supply Chain. Da gibt es nämlich Angaben in Bezug auf Investitionen, die man getätigt hat, jetzt in Bezug auf diese nachhaltigkeitsbezogenen Themen. Aber es war nicht ganz klar, ja, was für eine Schwelle muss denn da betroffen werden. Da fehlt halt wieder ein Bezug irgendwie auf so einen Wesentlichkeitsvorbehalt. Oder wenn es so einen Wesentlichkeitsvorbehalt nicht gibt, sollte halt zumindest mal eine konkrete Zahl genannt werden. Sonst berichtet jedes Unternehmen halt irgendwie nach eigenem Gutdünken, das ist dann auch nicht irgendwie vergleichbar. Und zumindest sollte da mal ein Hinweis auf ein Wesentlichkeitskonzept hergestellt werden. Product Labeling und Marketing, das ist ein Thema, das wurde schon beim letzten Mal auch diskutiert, aber nochmal der Hinweis, da gibt es eine Metrik bezogen auf Produkte, die sich auf Kinder bezogen und da war halt mal die Frage zumindest, warum jetzt dieser Bezug auf Kinder und nicht auf andere vulnerable Gruppen. Also das ist durchaus ein Thema, dass man halt auch zum Beispiel über eine Zuckersteuer wird dann immer gesagt, naja, man will damit vor allen Dingen abstellen, dass Kinder weniger Zucker konsumieren. Also dass Kinder so grundsätzlich mal genannt werden unter diesem Thema Product Labeling und Marketing macht schon Sinn irgendwie. Aber warum jetzt irgendwie Kinder? Das wird irgendwie aus den Begründungen nicht klar. Und wenn diese Angabe denn weiterhin gefordert werden wird, sollte mal begründet werden, warum nur Kinder und jetzt explizit Kinder und nicht andere Gruppen, die ja durchaus auch noch Interesse hätten, ebenfalls irgendwie geschützt zu werden, beziehungsweise als vulnerable Gruppe dargestellt zu werden. Dann gab es noch eine Metrik zu Packaging Management, aber die bezieht sich auf Water Management und Environmental Supply Chain Management. Dann da gibt es um Angaben, die halt kurz-, mittel- und langfristig sich auf diese Zeiträume beziehen. Hier gibt es keine Definition zu, was jetzt Short, Medium und Long Term bedeutet. Das scheint für ESRS-Anwender weniger ein Problem zu sein, weil diese Begriffe in den ESRS da schon mehr klargestellt werden. Und für europäische Unternehmen, die sich den CSB nutzen, um da gewisse sektorspezifische oder unternehmensspezifische Angaben zu machen, die werden dann halt die ESRS-Definition von Short, Medium und Long Term da anstellen. Aber für Unternehmen, die den ESRS nicht nutzen, sollte dann schon mal klargestellt werden, was unter Short, Medium und Long Term zu verstehen ist. Das scheint zumindest nicht klar zu sein. Social Supply Chain Management würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Gerne im Umlaufverfahren nochmal ein Feedback hierzu. Das ist aber eher eine Klarstellung, also eine Bitte um eine Klarstellung, deswegen nicht so relevant. Dann gab es die Konsultationsfrage, ja, gibt es ja irgendwie jurisdictional considerations related to the processed food safety standards that have not been addressed. Da haben wir die Rückmeldung bekommen, ja, es gibt da durchaus Themen, die für Investoren interessant sein könnten oder durchaus auch interessant sind, die vor allen Dingen im europäischen Kontext eine Rolle spielen. Und das sind gewisse Steuern, die so nicht aus dem Abschluss bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich wären. Nämlich Steuern wie auch Zucker. Das gibt es in den United Kingdom und Dänemark. Dann gibt es eine Alkoholsteuer in Europa. Das betrifft beispielsweise Dänemark. Oder Plastiksteuern, zum Beispiel Spanien. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es das teilweise auch schon in einigen Kommunen innerhalb von Deutschland. Das sind alles Steuern, die von der Processed Foods Sektor einerseits betroffen ist. Zum anderen geht es ja aber auch um Zahlungen, die ja durchaus gewisse Beträge überschreiten können. Und das sind ja zumindest potenziell durchaus relevante oder interessante Themen für Investoren. Und hier wäre halt meine Frage mal an den Fachausschuss. wenn wir darauf hinweisen, dass unter anderem bestimmte Steuern bezogen auf den Processed Food Sektor ja relevant sein könnten, zumindest für Unternehmen innerhalb der EU, wenn diese CESPIT Standards anwenden, dann sprechen wir uns ja indirekt auch so ein bisschen dafür aus, dass womöglich neue Angaben hinzukommen oder neue Metriken, was vielleicht im Hinblick auf eine Bürokratiereduzierung nicht unbedingt intendiert sein könnte. Nichtsdestotrotz sind das ja, zumindest wurde uns das gemeldet, durchaus relevante Themen, diese besonderen Art von Steuern, die sonst ja nur im generellen Abschluss bzw. GUV-Posten unter Steueraufwand halt betrachtet werden, aber wo gar nicht ersichtlich wird, ja, in welchen Ländern zahlt man dann jetzt welche Steuern oder zumindest werden diese Steuern überhaupt gezahlt, Zuckersteuer, in welcher Höhe. Also hier das Feedback, wollen wir das an das ISSB, diese Rückmeldung geben, dass Steuern bezogen auf insbesondere Alkohol, Zucker und Plastik durchaus ein relevantes Thema sind, was noch nicht aufgegriffen wird oder eher nicht? Aus Stellersicht würde ich vermuten, im Zweifel nicht noch mehr Angaben in so einen Standard rein. Vielleicht auch so ein bisschen an die Nutzer der Informationen geschielt. Sind das Informationen, die für Sie relevant sein könnten?
Ja.
Okay. Vielen Dank. Klare Antwort. Kurz und knackig. Vielen Dank.
Vor allen Dingen, wenn das noch mehr in der Masse kommen sollte. Also ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass es bestimmte Taxes, also Taxes on Alkohol haben wir ja in Deutschland auch, ne?
Das stimmt.
Ja. Relativ stark sogar. Auf Sekt, auf Branntweinsteuer, auf Biersteuer und so weiter. Eigentlich werden ja sogar die Umsatzerlöse immer ohne diese Steuern dargestellt im Einzelnen, glaube ich. Weil die so signifikant sind. Also insofern, warum sollte man es nicht zeigen?
Das stimmt, die gibt es auch in Deutschland. Das werde ich gleich als Beispiel. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. In meiner Jugend noch die Alkoholsteuer wurde irgendwann eingeführt, das ist richtig. So. Dann gab es noch die Konsultationsfrage, do you have any comments on how the proposed amendments would affect the processed food sector standards interoperability and alignment with other sustainability related standards and frameworks? Und hier gab es zwei interessante Rückmeldungen aus den Austauschrunden, die ich auch gerne mal in den Fachausschuss nahebringen würde und wo ich auch Feedback erhoffe von Ihnen. Zum einen gab es hier zu Social Supply Chain Management, das ist das Nachhaltigkeitsthema, hier eine Metrik. Da geht es im Endeffekt darum, dass gewisse qualitative Angaben zu Workplace Safety genannt werden, die, wenn das Thema wesentlich ist, halt zu machen sind. Allerdings, Workplace Safety wird genannt, aber also so arbeitsbezogene Unfälle nicht, und das Thema hatten wir ja heute auch schon. Das scheint halt unten auch ein relevantes Thema, gerade wenn man sich mal die ISAS anguckt, da geht es ja auch um Krankheiten, Arbeitsverletzungen, Fatalities und das sind ja nach wie vor Angaben, die jetzt schon im S1 enthalten sind, auch zukünftig enthalten sein werden. Jetzt also ist die Frage, wenn das im Processed Food Sector, wo es ja dann auch um Produktionslinien und Fabriken geht, also wo auch Arbeiter am Band stehen und es potenziell durchaus zu Verletzungen kommen kann, ob das nicht mal zumindest in den Metriken explizit mal genannt werden könnte, dass Workplace Safety auch so auf arbeitsbezogene Unfälle abstellt. Weil das halt ganz gut eine Interaktion oder Interoperabilität zum ESRS S1 darstellen würde. Wohlgemerkt, für ESRS-Anwender ist das weniger eine Problematik, weil die werden höchstwahrscheinlich über die S1 als sektorübergreifendes Thema oder ein themenübergreifendes oder themenspezifisches Thema so rum zu Arbeitsunfällen in der eigenen Belegschaft berichten müssen. Sonst haben wir gesehen, so in unseren DSCR-Erhebungen des S1 war, glaube ich, mit 100% möglicher Standard. Mit den meisten EU-Unternehmen werden sowieso Angaben machen zu vermutlich dann auch arbeitsbezogenen Exzidenz. Also es wird halt derzeit nicht genannt, wird nur auf Workplace Safety abgestellt. Meinen Sie hier, dass ein Verweis zumindest so auf Exzidenzen nicht schaden würde, gerade mit Blick auf die Angaben, die im ESS 1 gefordert werden? Und auch immer die Frage, das sind ja investorenorientierte Standards, sind denn so Angaben über arbeitsbezogene Unfälle, Fatalities, sind das denn für Investoren relevante Angaben? Im Kontext des Processed Food Sektors. Aber zumindest keine Widerrede. Im Zweifel nochmal im Umlaufverfahren. Und ja, ein Thema, wo auch der Schwerpunkt bei meiner Behandlung bei der Überarbeitung des ISRS S1 steht. Es gibt zum Thema Social Supply Chain Management auch gewisse Metriken, die qualitativer Natur sind. Was aber nicht erwähnt wird im Kontext von diesen Social Supply Chain Management Metriken, ist ein Living Wage, der derzeit auch heiß diskutiert wird bei der Überarbeitung des ISRS Z1, dieses Living Wage Konzept, was zumindest bei der ISRS Überarbeitung derzeit drin ist, auch nach den Konsultationsentwürfen, nach den ILO-Prinzipien. Ja, und ein Living Wage wird halt gar nicht erwähnt im Processed Foods SASB, wo wir aber den Hinweis bekommen würden, naja, das ist definitiv eine Angabe, die wird auch nachgefragt, also wir wissen von EcoVadis und Smeta, die fragen Living Wage Metriken an. Das scheint relevant zu sein. Das ist halt auch nach ISRS S1, also in der Überarbeitung ist dieses Living Wage Prinzip vorhanden. Wir haben morgen noch einen Talk, wo es auch darum geht, um diese V0. Da ist dieses Living Wage Konzept auch noch weiterhin im ISRS S1 enthalten und sollte deswegen auch SASB-Standards zumindest mal erwähnt werden, dass das ein Thema ist oder Living Wage Metrik, die sowohl von Investoren angefragt wird, als auch im ISRS Z1 dann vermutlich zumindest nach den Konsultationsentwürfen auch gefordert wird. Vielleicht auch nochmal, Herr Sack, wie sehen Sie das, dieses Living Wage? Ist das eine relevante Metrik? Ist das ein Thema, was immer wieder aufstößt oder?
Ehrlich gesagt möchte ich, deswegen weiß ich da noch nicht so, wie ich damit umgehen soll. Also da habe ich jetzt noch keine Idee, ehrlich gesagt.
Versuchsschlag.
Ja, die Living Wage Metriken sind ja insgesamt in der Handhabung sehr problematisch, einfach in der Umsetzung. Und wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir das nicht wechselseitig verstärken. Wenn wir jetzt hier quasi rein kommentieren, weil es in den ESRS-Entwürfen drinsteht, gleichzeitig aber eigentlich in den ESRS-Entwürfen auf die Problematik hinweisen, dass es das praktisch insbesondere in multinationalen Konzernen kaum umsetzbar ist, weil es einfach die notwendigen Benchmarks gar nicht überall gibt, dann wird das dann bauen wir sonst verweist immer der eine auf den anderen und nachher haben es alle gemacht, obwohl es eigentlich keiner wollte.
Also unsere DSC-Stellungnahme haben wir dieses Living Wage Konzept zumindest auch kritisiert, genau mit den Argumenten. Wie gesagt, hier ist erstmal jetzt das Feedback, was wir aus den Austauschrunden haben, scheint für Investoren ein relevantes Thema zu sein. Wenn wir das erwähnen, ist das aber Gefahr, dass wir dann in der ESRS-Stellungnahme geschrieben haben, problematisch, besser raus und dann jetzt hier schreiben würden, naja, zumindest scheint wohl ein Thema zu sein, was man neu reinnehmen könnte. Stand jetzt ist es nicht drin im SASB. Dann würde ich jetzt erstmal mitnehmen, das Thema nicht aufgreifen.
Danke.
Living Wage. Genau, das war nämlich auch schon zu Processed Foods. Wir hatten zwar zwei Austauschrunden mit der öffentlichen Diskussion, streng genommen auch drei, aber tatsächlich zu dem Sektor gab es nicht allzu viel Feedback und alles im Rahmen des Möglichen haben wir eingearbeitet und jetzt nochmal mit Ihrem Feedback kann der Processed Foods Sektor, glaube ich, auch ganz gut abgeschlossen werden, unser Feedback dazu. Vielen Dank. Dann jetzt zu Danny oder genau.
Na, ich würde direkt Rico nochmal bitten. Wir haben ja noch Frage 15 zu den Targeted Amendments. Da hatten wir zumindest noch so ein paar Inhalte aufgreifen können.
So. Kann man sehen, oder?
Ja.
Genau. Es gibt, ja, wie Danny gesagt hat, die Frage 15 zu Targeted Amendments mit der Frage, ob man mit dem Proposal übereinstimmt. Ich lese es vielleicht einfach vor. Do you agree with the proposal to align corresponding metrics and other SASB standards beyond the 9 priority industries to maintain consistent disclosures on these common topics in industries subject to equivalent disclosure requirements? Do you agree that doing so would improve the comparability of information? Why or why not? Ist neu in Anführungszeichen hinzugefügt. Das hat sich natürlich immer so ein bisschen durch die Diskussion hindurchgezogen. In der letzten Fachausschusssitzung ist es auch schon mal mit angeklungen, dass der Fachausschuss es grundsätzlich natürlich sinnvoll findet, die Metriken aneinander anzugleichen, also dass nicht in jeder Branche unterschiedliche Metriken oder dieselben Metriken in unterschiedlichen Messungsformen angewendet werden. Aber dadurch, dass aktuell ja nicht alle Standards konsultiert werden, es schwer ist, für alle Standards auch einzuschätzen, ob die Amendments tatsächlich immer sinnvoll sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass eine Angabevorschrift im Water Management Topic sinnvoll ist für Coal Operations und Construction Materials, dann heißt das ja noch nicht, dass es automatisch im Kontext von einem anderen SASB Standard, der jetzt nicht konsultiert wurde, auch sinnvoll sein muss. Damit einhergehend Frage B, das mache ich jetzt gleich nochmal mit, bevor ich dann wieder in die Diskussion gebe, dass die Frage, do you agree that these proposed targeted amendments should be implemented before completing a comprehensive review of each of the SASB standards affected by these amendments? Do you agree that this approach would support the objective of enhancing the SASB standards to provide timely support to entities in applying IFRS S1? Why or why not? Und da haben wir nochmal mit aufgeführt etwas, was wir aus den Stakeholder-Runden mitgenommen haben, nämlich dass einerseits es für die Stakeholder selbst schon in Anführungszeichen schwierig genug war, herauszufinden, dass diese Konsultationen laufen. Das haben wir jetzt hier nicht mit reingeschrieben, aber das war das Feedback. Und dass es daraus aber ersichtlich wird, dass es für Unternehmen, die nicht betroffen sind aktuell, also die sich nicht in den Fokusbranchen derzeit befinden, noch schwieriger ist, zu wissen, dass tatsächlich einige der Aspekte, die in ihren Standards vorkommen, auch konsultiert werden. Daher haben wir natürlich aus den anderen Branchen, die durch diese Targeted Amendments betroffen sind, auch kein Feedback gesammelt, keins bekommen. Und wir würden deshalb darauf dringen, dass diese Targeted Amendments, die jetzt mit konsultiert werden, in den zukünftigen Standards, wenn die dann überarbeitet werden, auch noch einmal mit konsultiert werden. Und dass man nicht sagt, naja, das haben wir ja schon alles gemacht, als wir uns die neuen Priority Industries angeguckt haben, sondern dass man dann auch explizit nochmal darauf hinweist, okay, das wurde schon mal konsultiert in den Targeted Amendments, vor wie langer Zeit auch immer, aber es wird zu dem Zeitpunkt dann nochmal mit konsultiert. Dieses Flagging, dass es schon mal konsultiert wurde, finden wir tatsächlich nützlich, damit man dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal schauen kann, dass es auch tatsächlich in den Reigen der Branchen auch reinpasst. Aber wir können dann eben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht hundertprozentig sagen, dass es immer auch schon passt. Und aus dem Grund würden wir hier auch sagen, dass wir im Moment nicht fähig sind, die Antworten 15c bis 15i zu geben. Ich gehe auch gleich nochmal runter. Einfach weil wir eben noch kein Feedback von den betroffenen Firmen, von den Targeted Amendments einsammeln konnten. Ja, und das sind die Fragen, do you agree with the proposed targeted amendments? Und dann haben wir Greenhouse Gas Emissions, Energy Management, Water Management, Labor Practices und Workforce and Health and Safety. Und also die Danny, glaube ich, beim letzten Mal auch aufgelegt hatte. Aber wie gesagt, würden wir jetzt dazu erstmal kein Feedback geben, obwohl wir natürlich zu einigen Metriken Feedback haben, aber eben nicht in Bezug auf die Industrien, die jetzt nicht von den Targeted Amendments betroffen waren. Und die anderen übrigen zwei Fragen hier noch, ob die Proposed Amendments angemessen und relevant für die anderen SASB Standards sind und es noch Jurisdictional Considerations gibt. Und hier nochmal die Interoperability-Frage, die wir auch bei den anderen Standards jetzt immer schon gesehen haben. Wie gesagt, wir würden dazu jetzt erst einmal keine Antwort geben, weil wir kein Feedback dazu bekommen haben und würden dem ISSB mitgeben, dass es zwar sinnvoll ist, die Metriken zu vereinheitlichen, es aber sicherlich nicht sinnvoll ist, das dann als gesetzt hinzunehmen und die Firmen nicht nochmal dazu zu fragen. Genau, damit würde ich wieder zurückgeben. Ich würde das Teilen beenden.
Nee, lass mal noch kurz auf, bitte.
Ah ja, okay, sorry. Mach's nochmal.
Vielleicht dazu noch zwei Punkte, die wir vielleicht kurz mal zumindest kurz diskutieren können. Das erste ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir bei der ersten Frage wirklich disagree ankreuzen wollen. Das ist mir zumindest aus der bisherigen Fachausschussdiskussion nicht so ganz klar, ob da ein agree oder ein disagree wäre. Und dann finde ich, Rico hatte gerade schon gesagt, wir haben zu einzelnen Targeted Amendments von einzelnen Unternehmen eine Rückmeldung, ob es passt oder nicht. Ich finde das auch insofern ungünstig, dass das ISSB bei der Konsultation, also das machen die dann über 40 weitere SASB-Standards betroffen, die fragen das aber ab auf Themenebene. Das heißt, ich fände das auch insofern schwierig zu beantworten, so eine einzelne Frage, weil wir können nicht sagen, dass zum Beispiel die Targeted Amendments zum Thema Energy Management passen, wenn wir das nur von einem Unternehmen aus einer dieser 41 noch betroffenen Industrien haben. Also ich finde auch dieses Vorgehen bei der Konsultation, bei der Fragestellung so ein bisschen kontraproduktiv, wenn man wirklich gute Antworten will. Das vielleicht nur am Rande, aber mich würde interessieren, ob wir bei 1 wirklich bei Disagree bleiben oder halt eher Agree. Da war ich mir noch nicht ganz klar. Weil die Punkte, die dagegen sprechen, bringen wir unter B. Also deswegen nur die Rückfrage.
Genau, wir hatten jetzt Disagree angekreuzt, weil wir nicht explizit zustimmen können ohne Feedback. Aber also das war als Hintergrund, warum es Disagree war. Genau, aber ja, so wie du gesagt hast.
Vielleicht sind die Fragen auch ungünstig. Also B fragt ja, ob wir zustimmen, dass es gemacht werden sollte, bevor ein Comprehensive Review of each SASB Standard durchgeführt wird. Und A fragt, so lese ich das zumindest, ob wir grundsätzlich übereinstimmen, dass das quasi comparable gemacht werden soll, in Klammern zu welchem Zeitpunkt auch immer. Ich würde sagen, dann ja, comparable würde ich zustimmen, aber halt nach einem Comprehensive Review und nicht an der Stelle. Was vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, weil unsere Antwort ist ja Fließtext, die dann kommt, aber
ihr werdet ja, die wird aber wahrscheinlich auch nur gelesen, wenn wir Disagree schreiben.
Na gut. Könnte für Disagree sprechen.
Also genau, ich denke, das ist zumindest erklärungsbedürftig, wenn wir sagen, oder wir haben gar nicht genug Feedback, um das zu beurteilen dann, ne? Weil die ganze Vorgehensweise ein bisschen merkwürdig ist, wenn wir sagen, wir haben branchenspezifische Themen und dann fragt man ja uns, kommen die auch überall gleich wiederum vor dann, ne? Dann ist es eigentlich weniger ein branchenspezifisches Thema, sondern ein sektorübergreifendes Thema. Weil das ganze Konstrukt ist ein bisschen, wenn ich mir die Frage stelle, ob die da überhaupt in die richtige Richtung schießen.
Das könnte man vielleicht noch darauf hinweisen, also aufgreifend die Frage, ob die in die richtige Richtung schießen, dass man das wahrscheinlich von der Grundidee verstehen kann, warum Targeted Amendments gemacht werden sollen, um dann gleiche Sachverhalte auch gleich darzustellen über verschiedene Branchen. Aber damit macht man halt, also das ist ein hehres Ziel, das kann man auch nachvollziehen, aber damit macht man halt unglaublich viele andere Baustellen auf, die vielleicht schwerwiegender sind, im Sinne von, dass man dann, wenn man das über alle 77 SASB-Standards so macht, also Comprehensive
Review. Ja, also ich würde mich fragen, wozu brauche ich denn überhaupt noch dann einen sektorspezifischen Standard, ne? Wenn ich das immer in allen gleich wiederhole.
Ja, wie gesagt, nicht in allen. Also in vielen Also nicht nur in den neuen, sondern in weiteren, aber nicht in allen. Also sektoragnostisch ist es nicht, es ist schon sektorspezifisch, aber halt sektorspezifisch im Sinne von nicht nur eine Branche.
Tja. Also wenn es zur Vergleichbarkeit beiträgt, wie gesagt, hier, wenn man in dem Moment Bauchschmerz, wo die Erwartungshaltung entsteht, dass das dann überall gleich ist, dann, ne?
Also ja, ich glaube, deswegen hatten wir ja versucht, hier bei B so diesen Kompromiss in der Antwort zu finden, dass wir sagen, es ist grundsätzlich sinnvoll, eine Vergleichbarkeit herzustellen oder eine Einheitlichkeit herzustellen, aber dass wir jetzt nicht für die anderen 41 Standards das auch schon sagen können und das dann nochmal geguckt werden muss, wo passt es und wo passt es nicht.
Also vielleicht sollten wir irgendwie auch nochmal reinbringen, dass unsere Outreaches oder Outreach Experience zumindest das nicht hergibt, dass wir das so bestätigen könnten. Ne? Ja.
Ja.
Noch eine Wortmeldung?
Volker Sack hat da noch eine.
Also ich stelle mir das am Ende des Tages so vor, dass ich das für alle Branchen habe und alle unterschiedlichen Standards und dann im Prinzip eine riesige Matrix habe, welcher Standard für welche Branche auch im Einzelnen zum Tragen käme oder bin ich da falsch gewickelt. Also so würde ich da wahrscheinlich rangehen. Und dann sollten sie allerdings gleich einheitlich definiert sein, die Standards, damit tatsächlich auch, ich würde das jetzt Konsistenz nennen, unter dem Aspekt dann halt nicht neue Definitionen auf einmal auftauchen, sondern dass dann über diese Schiene zumindest dann die Komplexitäten reduziert werden durch diese Vereinheitlichung.
Ja, ich glaube, Entschuldigung.
Nee, Rico, schieß los.
Ich glaube, das ist grundsätzlich auch das Ansinnen vom ISSB. Also diese riesige Matrix, ich glaube, die haben sie auch. Es gibt aber ja Unterschiede, wenn wir uns auf Metrikenebene bewegen, wie umfangreich die Angabevorschriften teilweise in den Metriken sind. Also da gibt es dann manchmal, ich sag mal, 6 oder 7 numerische Kennzahlen, die in einer Metrik angegeben werden müssen. Die passen aber nicht zwangsweise auf jede Industry. Das heißt, in mancher Industry werden dann nur 5 von diesen Metriken angegeben und in der anderen dann eben 7. Und ich glaube, da kann man jetzt eben noch keinen Blankoscheck für alle Industrien aussprechen, um zu sagen, ja, die 7, die passen immer, sondern dass man sagen muss, okay, grundsätzlich die Formulierung, dass die gleich sein soll und so ist alles in Ordnung, aber ob das in der jeweiligen Branche immer passt, das können wir jetzt noch nicht sagen.
Dann haben Sie ja eine Linie, dann ist es doch okay.
Entschuldigung, aber Danny, du wolltest, glaube ich, auch noch.
Danny hat sich weitestgehend erledigt. Also ich wollte nur sagen, noch mit unterschiedlichen Definitionen und so, diese Target Amendments beziehen sich ausschließlich auf Metriken in 5 zu 5 Themen. Also das hält sich allumfassend und sollte auch keine Definition oder so grundsätzliche Konzepte nochmal ändern oder aufgreifen, sondern wirklich nur einzelne Metriken und Vorgaben in technischen Protokollen. Na gut, ich höre jetzt zumindest keine starken Gegenworte. Wir würden mitnehmen, dass wir vielleicht noch so ein bisschen ergänzen und vielleicht auch die Antwort auf Frage B noch so ein bisschen streamlinen. Aber ansonsten würde ich bei der Richtung dann bleiben für die Stellungnahme. Aber hier vielleicht auch nochmal der Hinweis fürs Umlaufverfahren. Gerne nochmal einen genaueren Blick
drauf werfen. Und wird da vielleicht auch ein bisschen stressen, dass wir da letztendlich, wir haben ja auch Aktivitäten entwickelt, um dann nochmal verschiedene Branchen reinzuhören, dass wir das auch nochmal viel reflektieren, in der, dass das Teil unserer Antwort ist dann, ne?
Aber das meine ich auch mit dem Austauschrunden, wenn man darauf wirklich gewissenhaft und vollumfänglich antworten wollte, müsste man halt nicht nur Austauschrunden zu den neuen prioritär behandelten Branchen veranstalten, sondern zu 41 weiteren, wo diese Target Amendments schlagen werden.
Ja.
Was halt schwierig umzusetzen ist. Also zumindest.
Ja, ich würde nur dann reinbringen und dann nochmal reflektieren, dass wir das insoweit begrenzt auch nur selber. Also wir haben uns ja die ganze Mühe gemacht, diese Austauschrunden zu organisieren. Das sollten wir irgendwo nochmal durchscheinen lassen dann, ne? Okay. Das haben nicht alle gemacht. Und insbesondere auch nicht erfragt. Nicht genau.
Okay, wie ich sehe, wär's das dann mit dem CESPI-Idee. Wäre da genug Feedback zu.
So, ja, also Feedback haben wir jetzt genug im Sinne von einmal durchgegangen und noch zumindest nochmal getestet, ob die Ideen auf Widerspruch stoßen. Wir haben jetzt von dem weiteren Vorgehen, würden wir das jetzt praktisch ja fertig machen, nochmal ein Umlaufverfahren schicken dann, ne?
Richtig, ja. Das, was heute noch kam, pflegen wir ein, überarbeiten den Draft, nehmen das ganze Farbige und die Kommentare raus und geben das dann ins Umlaufverfahren für letzte
Durchsicht. Ja, ja, okay. Und das wäre wann oder wie?
Dann nächste Woche rausgeschickt, irgendwie so.
Mit so, zwei du, Wochen Frist. Dass man sich darauf einrichten kann, dass da noch was angeflogen kommt.
Ja. Also wir haben ja bis Ende November noch Zeit. Wann ist der genaue
da? Das ist ja luxuriös, das Ende November ist ja noch ganz lange hin.
Im Vergleich zu FDAC und ESRS haben wir da...
Ja, okay, ich würde vorschlagen, Ende der Woche, Anfang nächster Woche, gehen wir das mal ins Umlaufverfahren und gerne auch, weil ich weiß, dass viel gerade läuft, mit zwei Wochen Zeit an den Fachausschuss da mal durchzugucken und Rückmeldung zu geben. Dann pflegen wir die Kommentare ein und dann können wir es entspannt bis zum 30. November beim Eisspiel einreichen. Gut. Eine Baustelle habe ich aber noch. Ich will jetzt gar nicht der Spielverderber sein, Herr Landfermann.
Oh Gott, was ist denn da noch? da war ja noch was gewesen. Wir hatten das schon mal, genau.
Wir haben ja noch nicht nur den CESPI-Idee, sondern noch ein parallel laufendes Konsultationsverfahren zum ED für die IFRS S2 Guidance.
Richtig, ja.
Und da haben wir auch noch mal 15 Fragen. Nee, haben wir zum Glück nicht, da haben wir nur zwei Fragen, die ich noch mal kurz auflege. Okay, brauche mal eine Kurzrückmeldung, wenn man das sieht.
Ja.
Okay. Ich fange mal mit Frage 2 von 2 an, denn das ist einfacher. Da geht es um den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Mit den gleichen Fragen und Prämissen wie für den CESPI-ED. Also 12 bis 18 Monate nach Verabschiedung oder Veröffentlichung Zeitpunkt Inkrafttreten mit Möglichkeit zur vorzeitigen Anwendung. Mit den gleichen Argumenten dafür und dagegen. Deswegen würden wir hier einfach die... So, es ist schwer, eine abweichende Antwort zu vertreten im Vergleich zum CESPI-ED, weil das die Inhalte ja so Pi mal Daumen widerspiegelt zu 99%. Deswegen wäre hier die gleiche Antwort wie für den CESPI-ED, die wir da als Kommentierung eingeben. Dann die erste Frage. Vielleicht zum Hintergrund. Die IFRS S2 Industry Based Guidance spiegelt die Inhalte aus den CESPI-Standards wider. Also die klimabezogenen Teile. Vorher war das konsistent, jetzt werden natürlich die CESPI-Standards überarbeitet und Ceteris Paribus werden das nicht mehr konsistent, wenn man die CESPI-Standards überarbeitet und die IFRS S2-Guidance nicht. Deswegen stellt, also das ist einfach formuliert die Frage vom ISSB, Frage 1, um das zu vermeiden, das Inkonsistenten bestehen, müsste auch die IFRS S2-Guidance überarbeitet werden, um wieder spiegelbildlich die CESPI-Inhalte drin zu haben. Ob wir dem zustimmen, dass das gemacht werden sollte. Und ich finde es schwer, aus der ganzen Diskussion, die wir hatten und auch aus dem, was ich in Austausch schon mitgenommen habe, zu argumentieren oder zu sagen, dass das nicht gemacht werden sollte, um dann Inkonsistenzen in Kauf zu nehmen. Deswegen
ist eigentlich ein No-Brainer, ne?
Ist eigentlich ein No-Brainer, genau. Und den No-Brainer würden wir dann auch genauso in Frage 1
Also nur die es wahrscheinlich nicht Pflichtanwendung haben und dass die dann überlegen, schaffen sie das nicht oder kommen sie damit später um die Ecke dann, ne? So, was weiß ich, wie UK oder andere, die dann sagen, okay, wir machen dann, sind dann viel näher dran an den S-Standards. Ja.
Okay. Ja. Das wäre es dann auch zur S2 Guidance, würden wir so entsprechend vorbereiten und zugegebenermaßen eine kürzere Stellungnahmeentwurf dazu noch auch ins Umlauf versenden. Okay, jetzt wäre es das auch von mir, Herr Landfermann.
Okay, dann vielen Dank an das Team. Wie gesagt, das war viel Stoff in diesen zwei Sessions, was wir da jetzt abgearbeitet haben. War aber letztendlich nochmal notwendig, um diesen, damit wir da zeitgerecht darauf reagieren können. Wie gesagt, es kommt nochmal vorbei in Form, man sagt, das ist Ende der Woche, Anfang. Wie, das ist ja jetzt, ja gut, stimmt, also Ende der Woche, Anfang nächster Woche mit einer großzügigen Frist nochmal, wenn dich einer das nochmal angucken will, dafür Zeit zu finden und dass wir dann zeitgerecht dann Ende November dann unsere Stellungnahme abgeben können. So, dann danke ich allen fürs wiederum Durchhalten.